Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Eine eigenartige Atmosphäre vor. "40 Tage", murmelte er, als er das Werksgelände betrat. Er atmete tief durch. Mittwoch, der 1. Dezember 2010. Tief Katharina lag über dem Alpenraum und seine Ausläufer reichten bis Bad Esch. Der Himmel war bedeckt, es würde Schnee geben. Alles schien genauso wie vorher. Ein gutes Gefühl durchströmte ihn. Unangemessen, sagte er sich. Aber hier konnte er zurückkehren zu seiner Arbeit, seinem Labor. Es gab Dinge, über die durfte man nicht nachdenken. Das andere war schlimm genug. Vorne links sah er die Produktionshallen wie auf dem Reißbrett gezeichnet. Aus allen Wolken fallend kam er sich vor. Unter ihm die Gebäude locker verstreut und weiche Knie. Gelandet. Ich bin wieder gelandet. Er beschleunigte seine Schritte. Ein Grüppchen Belegschaft hatte sich gefunden und unterhielt sich. Sie sahen ihn, er nickte. Doch sie schauten gleich wieder weg, als würden sie ihn nicht gesehen haben. War Trauer wirklich ein Ausgrenzungsfall, wie Nathalie, seine Frau, behauptet hatte? Gerd! Jemand rief seinen Namen so laut, dass sich einer aus der Gruppe umdrehte. Es war Valentin Adelsperg, einer seiner Freunde. Von schräg rechts kam er offenbar bestens gelaunt aus dem Bürogebäude, wie immer im Anzug, weißes Hemd. Die Krawatte fehlte, dafür flatterte ein gemusterter Schal. Der Mantel? Bei Gregor, dem Boss, überlegte Brandt. Hey Junge, gib's dich noch, lass dich umarmen. Brandt spürte seine Nähe wie einen kurzen Flash, fahrig und impulsiv. Er schaffte es nicht einmal, seinen Arm zu heben. Da war Adelsperg schon wieder auf Distanz, klopfte ihm auf den Rücken. Ja, ich muss was tun, sagte Brandt und nickte. Es muss ja weitergehen. Du hast viel mitgemacht, mein Freund. Wir helfen dir. Sei froh, dass du Freunde hast, sagte Adelsperg heftig. Es klang beinahe wie ein Vorwurf. Bin ich auch, sagte Brandt und lächelte. Beinahe über sich, über Adelsperg, dessen überbordende Geschmeidigkeit und resolute Beflissenheit und darüber, dass er meinte, hinter allem und jedem Doppeldeutiges zu erspähen. Vor allem aber, warum war Adelsperg schon wieder vor Ort? Was machte er hier? Er nahm sich vor, nichts zu fragen. Nun ja, dann kann es ja wieder losgehen, sagte Adelsperg und fügte launig hinzu. Man probt im Grunde stets für die Karibik. Ein vollmundiges Lachen, dann stand er eine Weile unschlüssig, sah zum Himmel. Es gibt Schnee, sagte er, als sei er dafür zuständig. Nein, antwortete Brandt schnell und ohne nachzudenken, obwohl es ihm egal war, ob Schnee oder Regen kommen würde. Er hob die Hand zum Gruß, genug geredet. Adelsperg fasste ihn vertraulich am Arm. Geht's dir gut? Fragte er mit einem sonderbaren Ausdruck im Gesicht, die Mundwinkel nach unten gezogen, die Augenbrauen nach oben. Was glaubst du? Brandts Stimme klang heiser. Adelsperg zuckte mit den Schultern, schien jetzt nicht mehr bei der Sache zu sein. Okay, sagte er leichthin und tippte mit der flachen Hand auf Brandts Brust. Man sieht sich. Brandt nickte. Hallo, wer da? Nie hat er Dämlicheres von sich gegeben, wenn er sein Labor betrat. Schritte kamen näher. Egon Strasser tauchte auf, sein blond melierter Schopf. Kurz vor Brandt stoppte er, als hätte jemand sein Lächeln ausgeknipst. Es tut mir so leid, Doktor, dass so etwas passiert ist. Er gab ihm förmlich die Hand und übergangslos. Wir haben einfach so weitergemacht. Mit unseren Rezepturen, es läuft wie geschmiert. Gut gemacht, jetzt bin ich ja wieder da. Da können wir zulegen und gleich noch was hochfahren. Strasser sah zu Boden. Es würde an ihm sein, die anderen aufzumuntern, überlegte Brandt. Dass die Zeit keine Wunden heilte, davon ging er aus. Man konnte sich eben selbst nicht einholen. Durch Sarahs Verschwinden würde er nie mehr über seine persönliche Ziellinie gelangen. Nie mehr? Dabei hat er vor noch nicht allzu langer Zeit geglaubt, im Sprint durchzulaufen. Und was war sonst noch los? Fragte er spontan. Los? Nein, nichts. Außer das von ihrer Tochter. Und Gredler, der Boss, hat euch der Schäfer mal besucht? Strasser sah ihn überrascht an. Nein, wozu auch? Wir haben alles durchgezogen. Der Chef ist nicht im Haus, habe ich gehört, falls Sie ihn sprechen wollen. Ach so? Ja, danke. Brandt hatte gestern angerufen und Gredler nicht erreicht. Daraufhin hatte er im Sekretariat eine Nachricht hinterlassen. Sie wurde freundlich aufgenommen. Und kein Wort darüber, dass Gredler heute nicht da sein könnte. Was glaubst du eigentlich, schimpfte er sich, dass alle habdacht stehen, wenn du endlich erscheinst? Eine unbestimmte Müdigkeit und Mattigkeit überfiel ihn. Vielleicht war es doch besser, erst morgen wiederzukommen, mit einem Beginn, der sich auch so anfühlte. Zudem wollte er Gregor sehen. Dann konnte alles wieder anfangen. Schnee, dachte Brandt, als er am nächsten Morgen aus dem Fenster sah. Wegen Valentins Prognose musste er lächeln, ob er wollte oder nicht. Alter Freund, seufzte er versöhnlich, fast mit schlechtem Gewissen. Man tat doch nur sein Bestes, auch Valentin. Er war früh dran. Dementsprechend traf er auf eine Menge Leute, Arbeiter, Angestellte. Als teile sich das rote Meer und er ging trockenen Fußes durch die Wellen. So kam er sich vor. Und wieder diese verstohlenen Blicke, das Nicken auch, ja, und gleich darauf das schnelle Wegschauen, Wegdrehen. Sie machten es einem nicht leicht. Was hat er denn erwartet? Er war da und heute war der Erste. Jacke und Schal auf einen der Garderobehaken geworfen und ab ins Labor. Da hörte er ein Geräusch an der Eingangstür, etwas Knarrendes und Knirschendes. Er konnte es nicht gleich einordnen. Das Bild, das sich ihm bot, brauchte eine Weile, um in sein Gehirn vorzudringen. Was er sah, waren die Vorderräder eines Rollstuhls. Sie hingen gleichsam in der Luft und stießen die Tür halb auf, bevor sie mit einem Ruck auf dem Boden landeten. Dann kam der Mann, der in dem Rollstuhl saß. Er trug einen dunkelblauen Pyjama mit weinroten Rauten und war mit einem karierten Plaid zugedeckt. Es war Gregor Gredler, der Boss. Valentin Adelsperg schob den Rollstuhl zur Gänze in den Raum. Etwas gebückt, Adelsperg war groß, war er einige Zeit damit beschäftigt, den Rollstuhl so zu platzieren, dass Gredler schließlich vor der geschlossenen Tür in seinem ungewohnten Gefährt saß, mit dem Gesicht ihm, Brandt, zugewandt. Gregor, um Himmels Willen, was haben Sie denn, was ist denn passiert? Brandt wollte auf Gredler zugehen, zustürzen. Da kam ihm Adelsperg mit breiter Brust entgegen, rückte ihm seinen Sessel zurecht, fasste ihn energisch an der Schulter, sodass Brandt sich widerwillig setzte. Adelsperg schnappte sich einen der Stühle und nahm ihm gegenüber Platz. »Wir haben beschlossen, dir zu kündigen«, sagte er in schnellem und überzeugendem Tonfall. »Du bist gekündigt«, wiederholte er nun beinahe leichthin, mit einem Gesichtsausdruck, als sei das die natürlichste Sache der Welt. Vollkommen in seiner Logik schob er ihm Stift und einen Bogen Papier hinüber. »Unterschreib das, du bist gekündigt.« Um dieses Bild zu korrigieren, versuchte Brandt sich einen Atemzug lang vorzustellen, es sei einfach nicht wahr. Vielmehr sei er in einem seiner Albträume der letzten Wochen gelandet oder als Zeitreisender direkt in die vermurkste Radtour zurückgepurzelt, wo Adelsperg seine Show abgezogen hatte. Aber nein, es war real. Er saß da und fragte voller Befremden, »Gregor, ich bin gekündigt?« »Herr Doktor, Sie sind gekündigt«, antwortete Gredler und schaute hohlwangig an Brandt vorbei in den Garten. Entsetzt starrte er Gredler an. Dieser saß stoisch in seinem Rollstuhl, die Hände über der Decke parallel zu seinen Oberschenkeln. Er trug Pantoffeln und er war glatt rasiert, wo er sonst sein Bärtchen trug. Dass es dergestalt keinen Grädler mehr gab, lag auf der Hand. Er war eine Worthülse, eine zerbrechliche Gestalt in einem Rollstuhl. Unbändige Wut erfasste Brandt. Er nahm einen Stift und strich alles Geschriebene kräftig durch. Du Verdammter! Brandt hob die Stimme. Los, sag es schon, heraus damit, forderte ihn Adelsperg auf. Er hatte sich vorgebeugt und grinste ihn höhnisch an. Brandt sah sich sein Handy nehmen. Es lag die ganze Zeit am Schreibtisch, als entglitten ihm die Dinge. Jetzt rufe ich Natalie an, stieß er hervor. Es wird nicht mehr telefoniert, das ist ein Firmenhandy, sagte Adelsperg mit Schärfe. Seine rechte Hand schoss vor und riss ihm das Gerät. Ein harter Griff, der wehtat, tatsächlich an den Fingern schmerzte. Gib mir deine Schlüssel und die Karte, herrschte er ihn an. Brandt machte nichts dergleichen. Es lag ohnehin alles auf dem Schreibtisch dort, wo auch das Handy gelegen hatte. Man sollte vorsichtig sein mit seinen Wünschen, flüsterte Adelsperg ihm mit zusammengebissenen Zähnen zu, und Brandt glaubte in seiner Miene einen Anflug von Hass oder Hochmut zu lesen, bevor er sich wieder fing, sein Kinn geschmeidig wurde und er Brandt Sachen mit einer Handbewegung einstreifte. Brandt schnellte hoch und wollte zu beiden Schränken, seine Aufzeichnungen, seine Unterlagen. Mit einem Riesenschritt pflanzte sich Adelsperg vor Brandt auf, die Arme ausgebreitet. Das gehört alles der Firma Grädler. Verschwinde! Einen Moment war Brandt gewillt zu glauben, das sei ein Spiel. Katz und Maus oder fang mich, wenn du kannst. Eine winzige Ewigkeit standen sie sich Auge in Auge gegenüber. Er spürte, wie sich Adelsbergs Brustkorb hob und senkte, roch wie immer sein Parfum. Ganz nah war sein glatt gepflegtes Gesicht, die Poren etwas verklebt. Für den Bruchteil einer Sekunde zerfiel es, verzerrte sich, als hätte man ihm einen Kübel mit Fäkalien übergestülpt. Brandt prallte zurück, nur weg von hier, überschwemmte es ihn. Grädlers Rollstuhl versperrte den Ausgang, so sprintete er zur Terrassentür, stieß sie auf und flüchtete. Die ersten langen Schritte im weißen Gras federten zurück. Da hörte er, dass Adelsperg ihm nachsetzte. Verschwinde und betritt diese Firma nie mehr, hörst du, nie mehr! Seine Stimme überschlug sich, dann war Stille. Brandt drehte sich nicht mehr um. Ein Vogel krächzte, aufgescheucht von Adelsbergs Geschrei. In weitem Bogen umrundete Brandt das neue Bürohaus, sodass er als sonderbarer Läufer in einem äußerst ungewöhnlichen Aufzug hätte durchgehen können. Dann verlangsamte er sein Tempo und mit hastigen Schritten bog er in die Straße ein. Sie führte zur Ausfahrt. Irgendwer grüßte. Es war vorbei. Eine Viertelstunde später betrat Brandt die Hauptverwaltung. Er nahm 3 Stufen auf einmal, dann stand er in Bodo Stillers Büro. Wisst ihr, dass mir gekündigt wurde? Rief er in den Raum ein vertrauliches Du auf den Lippen. Wir haben es gerade erst erfahren. Stiller sah ihn perplex an. Doch im festen Willen, den Abschied nicht trauriger zu machen, als er ohnehin war. Irma Roth, die Chefbuchhalterin, stand neben Stiller. Sie weinte in ihr Taschentuch. Harald Krüger, der Betriebsleiter, schaute sichtlich geschockt zu beiden, die Arme vor der Brust verschränkt. Brandt ging ein paar Schritte zurück und lehnte sich an den Türrahmen. Er musterte die 3, war sich nicht sicher, was in deren Köpfe vor sich ging. Das berührte ihn. Hier war immer gute Arbeit geleistet worden. »Ich darf mit Ihnen nicht mehr sprechen, Brandt«, sagte Stiller, der Verkaufsboss von Grädler Farm. »Ja, so wird das gemacht«, sagte Brandt sarkastisch und nickte. Die Ungeheuerlichkeit dieser Mitteilung hatte etwas lächerlich Abgebrühtes und zog eine unheimliche Stringenz nach sich. Natalie hätte gesagt, der Mann hat schlechte Manieren. »Und so etwas Ihnen, Herr Doktor, wo Sie doch gerade Ihre Tochter verloren haben, wo Sie hier alles aufgebaut haben.« Irma Roth konnte nicht mehr weitersprechen, sie verbarg ihr Gesicht in beiden Händen. Krüger und Stiller waren unangenehm berührt, sie sahen zu Boden. Stiller, leihen Sie mir bitte Ihr Handy, bat Brandt. Wie gesagt, darf ich eigentlich keinen Kontakt mehr mit Ihnen? Bodo, nur kurz. Ich möchte meine Frau informieren. Stiller sah ihn unschlüssig an. Krüger murmelte etwas, klopfte sich bedauernd an die Brusttasche seines Sakkos, schüttelte den Kopf. Irma Roth sah den Männern mit geröteten Augen zu. Ungläubig hob sie die Arme und rief, ich hol's. Gut, rufen Sie Ihre Frau an, lenkte Stiller ein und reichte ihm das Handy. Brandt wählte Nathalies Nummer. Wenn er Glück hatte, war sie erreichbar. Ja, hörte er sie am anderen Ende sagen. Ich bin's. Wir müssen sprechen, Nathalie. Mir wurde gekündigt. Einen Moment war ihre Fassungslosigkeit greifbar. Du bist gekündigt? Bist du dir das sicher? Ja. Ich komme früher heim, so um 4 Uhr nachmittags, sagte sie mit leerer Stimme. Ist gut. Er drückte die Austaste und gab Stiller das Handy zurück. Wir waren ein super Team, sagte Brandt. Stiller schoss das Blut in die Wangen, schwieg. Darf man wissen, was mit Gredler passiert ist? Oder unterliegt das auch der Geheimhaltung? Fragte Brandt schon zum Gehen bereit. Stiller ging entschlossen auf Brandt zu, ein fester Händedruck. Leben Sie wohl, Doktor. War schwer okay mit Ihnen. Krüger winkte ihm jovial zu. Frau Roth kam näher, griff Brandts rechte Hand und drückte sie. Danke. Danke, stammelte sie. Und alles Gute auch Ihrer Frau und nochmals mein Beileid. Brandt war jetzt gefährlich nah dran, etwas Unüberlegtes zu sagen oder zu tun. Er wusste nicht genau was. Unterließ es jedoch. Inzwischen war es Nachmittag geworden und Brandt war schon da, ging Nathalie entgegen. Er war ein anderer geworden. Sie fühlte es. Fremder. Und auf eine Weise schonungslos, als hätte er Jahre überdauert. Wir haben eine Tochter, sagte er. Sie löste sich aus seiner Umarmung und sah ihn misstrauisch an. Er wartete auf ihre Zustimmung. Sie nickte. Wir haben uns und wir wohnen hier, wieder ein Nicken. Und wir hatten Sarah? Ja, sagte sie bekräftigend, den Tränen nahe. Das wollte ich nur hören. Was ist passiert? Erzähl. Sie standen noch immer in der Hauseinfahrt, die Wagentür offen. Brandt sagte zuerst nichts. Er hielt Ausschau nach bestimmten Wolken oder waren es Worte, die sich da oben finden würden. Nachdem er die Sachlage geschildert hatte, kurz und bündig die wichtigsten Fakten, sagte sie, so ähnlich habe ich mir das vorgestellt. Nein, widersprach sie sich. Das ist noch viel infamer, brutaler und unerträglicher. Sie holte tief Luft, sah sich um. Es wäre zu einfach, den Mangel an Menschlichkeit, Verstand und Intelligenz allein durch Gier oder Neid erklären zu wollen. Da ist noch was anderes im Spiel. Sie wurde unruhig, fast ängstlich, rieb sie sich die Stirn. Ich weiß nicht, etwas stimmt nicht. Sie waren bereits im Haus und standen sich in der Küche gegenüber. Nathalie hatte Teewasser aufgesetzt. Die schlechten Tage. Sie wippte mit dem Oberkörper. Valentin Adelsberg und Tassilo Bürger. Gregor und die Gredler-Crew. Was für ein Irrtum, sagte sie in die Stille hinein und schüttelte sich voller Empörung. Er schwieg. Ich lerne gerade Neues, weißt du? Kein Angriff deiner Freunde würde besser auf diese heruntergekommene, marode Gesellschaft mit dieser korrupten Moral passen als dieses Finale. Sie drehte sich um und sah den Schrecken in seinem Gesicht, als sei irgendein Gleichgewicht gekippt und er läge darunter. Entschuldige, rief sie, wie konnte ich nur? Es ist alles zu viel. Mit einer Hand bedeckte er seine Augen. Nathalie betrachtete irritiert die Hand. Wir haben was übersehen, wiederholte sie, korrigierte sich. Wir sehen etwas nicht. In jähem Schrecken packte sie sein Handgelenk. Oh, verdammt, stöhnte sie. Siehst du das auch? Was? Das Motiv, sagte sie. Wem nützt es, dass Sarah tot ist? Niemand, antwortete er unwillig. Ach so? Er horchte ihrer Frage nach, überlegte. Du glaubst doch nicht. Er sah sie entgeistert an. Kein Unglück genügt sich selbst, wenn es um sowas geht. Reichen die üblichen Geschichten nicht aus? Wie meinst du das? Na, dass nur eine Jacke, ein Laptop und ein Handy gestohlen werden, ein paar Karten und ein bisschen Geld. Manchmal genügt schon viel weniger. Ja schon, aber jetzt ist einfach zu viel passiert. Das ist mir jetzt, ich weiß nicht, entschuldige. Er stand auf, ging zum Fenster, schaute hinaus. Schon seit heute Morgen, nachdem du mir das gesagt hast, sie suchte nach Worten. Mir fällt es wie Schuppen von den Augen, ich habe es nur nicht gesehen, jetzt wird es greifbar. Bitte, wann hast du von Sarahs Tod erfahren? Juliane sagte mir, sie hätte dich am Samstag in Berlin angerufen, gleich nachdem sie von der Polizei das wusste. Um 18.07 Uhr, sagte er. Ich habe es um 18.07 Uhr von Juliane erfahren. Mich hat Wittalm gegen Abend in Göteborg angerufen. Zwei Polizistinnen waren in der Klinik und wollten mich sprechen. Und wer, glaubst du, fuhr sie fort, hat am Samstagnachmittag in der Klinik angerufen, um mir zu kondolieren? Tassilo Bürger. Wie soll man das verstehen? Sie betrachtete seinen langen, schmalen Rücken etwas gebeugt, die Hände hinten verschränkt, die weißen Knöchel. Sie stand auf und ging zu ihm hin, sah ihn von der Seite her an. Von wem? Ich frage mich, von wem hat er das erfahren? Von mir nicht. Ich habe mit niemandem telefoniert. Ich weiß, sagte sie. Und wir haben das nicht gesehen, bis jetzt. Und was sollen wir um alles in der Welt damit anfangen? Er drehte sich zu ihr hin und kniff die Augen zusammen, als blicke ein grelles Licht. Brand, denk logisch, beschwor sie ihn. Das hieße, Bürger und Adelsperg haben es gewusst, bevor wir es wussten. Und weiter, mit wem und warum? In der Zeitung, was heißt am Montag genauer? Heute früh hatte ich schon so einen Verdacht, dass Sarahs Tod für die beiden zur richtigen Zeit gekommen ist. Du warst weg und sie hatten freie Fahrt. Gretler ist empfänglich für Einflüsterer aller Art, das wissen wir. Aber nein, sie stockte. Man muss es umdrehen. Zuerst Sarahs Tod, dann dein Abschuss. Sie atmete schwer und sagte, halt, die Sache beginnt wohl früher. Ich weiß noch nicht, wie es zusammenhängt, aber es beginnt mit dem toten jungen Mann im Container, dann meine Observierung, dann Sarahs Tod und dann dein Rausschmiss.
Ja. Und jetzt muss ich die Lesung unterbrechen, denn Sie sollen ja die Spannung behalten. Wir wollten Ihnen Appetit machen, dass Sie dieses Buch auch mitnehmen. Und das können Sie im Anschluss an diese Lesung ja auch. Sie können dieses Buch erwerben und diesmal sogar mit Signatur. Abschließend möchte ich Margarita Fuchs noch fragen. Es ist ja eine unwahrscheinlich ergreifende Geschichte, die du uns hier schilderst. Sie ist nicht bloß Fiktion, sondern sie ist basierend auf realen Vorgängen. Was hat dich dazu geführt, dass du jetzt nicht eine Geschichte erfunden hast, sondern dass du diesen Stoff hergenommen hast, um diesen Roman zu schreiben?
Ja, ich glaube, dieses Thema Verrat, Intrige, ist so ein zeitgeistiges Thema und auf der anderen Seite so biblisch und so alt, dass ich mir, oder ein Shakespeare-Drama, und es passiert so eines nach dem anderen, dass ich mir gedacht habe, das muss ich schreiben. Außerdem war es so, ich wollte es jetzt erst auch gar nicht schreiben. Die Familie Brandt ist auf mich zugekommen. Die sagen, das muss man lesen, was da passiert ist. Und es war aber dann so, dass ich mir, dass die Schauplätze, die sich dann aufgemacht haben, sowohl die inneren als auch die äußeren Schauplätze, die waren dann so interessant für mich. Oder auch, wie geht man mit Trauer um, ohne die üblichen Klischees zu bedienen. Das ist ja auch ganz wichtig, finde ich. Ja, das ist eine Herausforderung. Und es war einfach ein spannendes Schreiben, sehr berührend, sehr, ja, auf den Schultern hat es schwer gelegen, ja, bei mir. Und ich denke mir, es ist ganz gut geglückt. Ja.
Und es ist dir sehr, sehr gut gelungen, diese inneren Räume zu erschließen, und zwar in einer Art, wie wir es nicht mehr gewohnt sind. Das sind nicht die schnellen Bilder, die hier hingeworfen werden, die nur skizziert werden, wo man manchmal Schwierigkeiten hat, dem Geschehen zu folgen, sondern hier wird Zeit genommen, einfach diese Geschehnisse, die gerade in den Protagonisten vorgehen, nachzuempfinden. Du hast die Dialoge gestaltet so, dass wir die Dramatik mitempfinden können, was da mit einem Menschen passiert, der fast wie Hiob von einer Katastrophe in die andere taumelt. Unvorstellbar, was auf einen Menschen zukommt. Und wenn wir hinschauen in das Leben, dann merken wir, dass das gar nicht so weit weg ist, auch von persönlichen Erfahrungen des Ausgeliefertseins und der Ohnmacht. Und diesen Slogan, Geiz ist geil. Und hier bietest du aber keine Lösung in dem Sinn an, wie du es gesagt hast, dass das Happy End kommt, sondern es bleibt offen. Sowohl der Kriminalfall, er ist bis heute nicht gelöst, und auch nicht die Frage, wie die Familie damit fertig wird. So etwas kann man nicht einfach wegstecken, auch wenn das Leben weitergeht.
Naja, ich glaube schon, dass man das nachvollziehen kann, was da passiert ist. Es sagt ja auch im letzten Teil dann Brandt zu seiner Frau, wir haben jetzt zwar keinen Verurteilten, aber wir wissen es, wie es geschehen ist. Es gibt ja genug Beweise, aber da gibt es ja eine wilde Geschichte, denn der Staatsanwalt, der das Ganze niedergeschlagen hat, der ist nämlich, ja, das müssen Sie selber lesen, was da passiert ist, ist so ungeheuerlich, dass, ja, es aber passiert immer wieder.
Es zahlt sich aus und man kann sich auch wundern über das Idiom, in dem Protokolle geschrieben worden sind. Und das sind Originalzitate. Ich hoffe, wir haben Sie ein bisschen neugierig gemacht auf dieses moderne Drama, das sich in unseren Tagen abgespielt hat, vor unseren Augen.
Ja, möglicherweise kommt wirklich noch ein Cold Case, und auch die letzte Mail, die aus der Nähe von Moskau gekommen ist, die existiert wirklich. Ich habe zuerst lange überlegt, soll ich es reingehen? Nein, es gehört rein. Es gehört unbedingt in den Fall Brandt. Und
wir haben lange im Verlag debattiert, ob es sinnvoller wäre, dem Publikum, den Leserinnen und Lesern, ein fiktives Ende anzubieten. Und wir haben uns entschlossen, es nicht zu tun. Jeder kann sich ein Ende ausdenken, aufgrund der Tatsachen, die zu lesen sind. Und gleichzeitig, es ist das die Realität, dass wir mit ungelösten, offenen Fragen leben müssen. Ich danke schön für Ihre Aufmerksamkeit. Kommen Sie zu uns.
Vielen Dank. Ja.
einschalten?
Ist schon an.
Ja, hallo. Schönen guten Tag.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.